So weit ist man also jetzt gekommen. Man hat die Unzufriedenheit mit den Schäden, Schwierigkeiten, schlechten Verhältnissen, sei es selbst erlebte oder sei es auch welche, die einem aus ganz anderen Gründen nicht passen, das ist ja vollkommen egal. Man hat die Unzufriedenheit damit verwandelt in eine Verletzung eines in dieser Gesellschaft gültigen Prinzips durch die Herrschaft, hat sie dafür für zuständig erklärt, ausdrücklich das aus der Welt zu räumen und hat sich selber geistig wie praktisch degradiert zu jemandem, der als Bittsteller der Politik entgegentritt und sich bei ihr beschwert, dass sie die Welt immer nicht so einrichtet, wie man sie gerne hätte. Man hat die Arbeitsteilung, nenne ich es mal, von oben und unten, von denen, die das Sagen haben und denen, die sich in die Verhältnisse schicken müssen, geistig auch noch unterschrieben. Und von diesem Ausgangspunkt aus wird man seine Beschwerden an die Macher los, sie sollten doch gefälligst mal anders regieren, anders ihre Betriebe führen, als sie es tatsächlich tun. Von diesem Standpunkt aus gibt es noch einen letzten Übergang. Einen letzten Übergang, der aus dem Bedürfnis kommt, noch den letzten Schein von Partikularität aus dem eigenen Anliegen, das man gegenüber der Politik vorbringt, zu tilgen. Jemand, der sagt, dass ich so wenig verdiene, ist ungerecht. Dass ich Studiengebühren bezahlen muss, ist unsozial. Dass die Hartz-IV-Empfänger so wenig Geld kriegen, beweist eine Missachtung dieser Menschen durch die Politik und ähnliche Sachen mehr. Der ist ja der Form des Urteilens nach, immer noch dabei, ein bestimmtes Interesse im Namen dieser höheren Prinzipien vorzutragen und damit zu rechtfertigen. Er ist immer noch dabei zu sagen, in diesem Prinzip müsste doch mein besonderes Interesse unterzubringen sein. Ein letzter Rest, wenn man so will, von Gegensatz zwischen dem, was man selber will und dem, was die Verhältnisse erlauben und wie sie eingerichtet sind. Von dem, das empfinden Leute, die mit Gerechtigkeit und unsozial und so argumentieren, selber als Mangel und machen den Übergang dazu, die Kritik ausdrücklich konstruktiv werden zu lassen. Sie argumentieren vom Standpunkt einer eigentlich gültigen Interessenharmonie, von der die doch geschädigt wäre, wenn sie selber schlecht wegkommen. Die Argumente dieser Art kennt ihr alle. Die gehen zum Beispiel so: Die Unternehmer entlassen bloß wegen Profit. Die Bildung ist einseitig an wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet. Der Mensch darf nicht nur Kostenfaktor sein. Wie wird da gedacht? Nehmen wir mal Entlassungen bloß wegen Profit. Was heißt hier überhaupt bloß? Ja, natürlich wegen Profit, wegen was denn sonst? Aber der Kritiker legt ja auf das bloß Wert. Warum? Ausgangspunkt, wie immer, man sieht sich von einem entgegengesetzten Interesse geschädigt, man geht aber dem Gegensatz gar nicht auf den Grund. Man prüft gar nicht, welcher Natur eigentlich der Konflikt ist, in dem man da steht, zwischen den Berechnungen der Betriebsleitung und dem eigenen Lebensunterhalt. Ob es ein zufälliger, vermeidbarer Konflikt ist oder ob da ein notwendiger Gegensatz vorliegt, wird alles gar nicht geprüft, sondern es wird gesagt, den bräuchte es doch eigentlich gar nicht. sein eigentümliches Urteil über den Profit. Der Mensch, der sagt, die entlassen bloß wegen Profit, der bestreitet ja gar nicht, dass es da um Profit geht. Er will eigentlich im Prinzip dagegen auch gar nichts gesagt haben, dass es da um Profit geht. Er will was anderes, er will ein Maß benennen, bis zu welchem Punkt dieser Zweck, dieses Motiv des Unternehmens, Gewinne zu machen, mit dem eigenen Interesse vereinbar wäre und an welcher Stelle diese Vereinbarkeit umschlägt in einen überflüssigen Gegensatz. Nur, weil es ihnen nur um Profit geht und nicht auch um Arbeitsplätze zum Beispiel, deswegen kommt überhaupt der Gegensatz in die Welt, den wir jetzt auszubaden haben. So kommt jedes Interesse in der Gesellschaft doppelt vor. Erstens, Profit ist eine gute Sache, solange er als Dienst aufgefasst werden kann. Als Hilfsmittel, Investitionen heißt er dann. Als Hilfsmittel für die andere Seite des Gegensatzes. Schlecht, dann heißt er manchmal auch Gier, wird er dann, wenn er andere Leute schädigt. Es liegt also gar nicht an ihm, an dem, was Profit ist, an dem Zweckgewinn, wie der beschaffen ist, wie der aussieht, warum der so geht, wie er geht, sondern es liegt an denen, die diesen Zweck zur Anwendung bringen. Die sind es, die mit ihrer falschen Art und Weise Profit machen zu wollen, einen Gegensatz in die Welt setzen, der an dem, was sie da in die Welt setzen, Gewinne machen, für sich genommen eigentlich gar nicht dran ist. In der Realität ist übrigens dieses Maß, bis dahin ist Profit okay, ab dem Punkt schädigt er die Arbeiter natürlich gar nicht aufzufinden. Deswegen entdeckt man ihn ja auch das Maß immer erst negativ im Nachhinein hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und man feststellt, jetzt passt der Profit aber endgültig nicht mehr zu dem, was ich brauche und haben will, nämlich Lohn und Arbeitsplatz. Also man geht dem Gegensatz, dem man da ausgesetzt ist, gar nicht nach, sondern bringt ein Vorurteil zur Anwendung. Und das Vorurteil heißt, in unserer Gesellschaft ginge eigentlich Interessenharmonie, wenn alle Interessen sich nur ein wenig zurücknehmen würden, alle nur darauf achten würden, dass sie mit ihrem Interesse nicht zu weit gehen, dann ließe sich alles, worum es in dieser Gesellschaft geht, prima vereinbaren, Profite machen, Arbeitsplätze haben, Löhne verdienen, die Umwelt sauber halten. Alles, was negativ bemängelt wird, wäre dann positiv möglich. Es müsste nur jeder sich an den Riemen reißen und wirklich sein Interesse nur so weit verfolgen, wie es sich an anderen nicht stößt. Im Namen dieses Glaubens, eigentlich wäre Interessenharmonie bei uns doch möglich, besteht dann diese Kritik darauf, dass der Interessensausgleich auch der Zweck seines Gegenspielers sein müsste. Das ist übrigens eine Argumentationsfigur, die Gewerkschaft bis in extenso beherrscht. Immer den Arbeitgebern mit dem Argument entgegenzutreten, eigentlich bräuchten wir gar nicht zu streiken, wenn ihr gleich von Anfang an einsehen würdet, dass ihr euch jedoch viel besser fahrt, wenn wir uns gleich verständigen. Das ist auch so eine Art zu argumentieren und sich praktisch aufzuführen. Besonders stark fühlt sich diese Kritik dann, wenn sie der Gegenseite vorrechnen kann, dass sie sich überhaupt selbst schädigt, wenn sie diese Interessensharmonie nicht berücksichtigt. Das ist das berühmte Argument Missmanagement, sobald Arbeiter einen Schaden erleiden. Der seltsame Vorwurf an die Unternehmer, der Schaden der Arbeiter liegt nicht an den Zwecken, die sie verfolgen, an den Gewinnen, die sie machen, an der Art und Weise, wie Arbeit hierzulande als Mittel des Gewinnemachens vorkommen, sondern daran, dass sie selbst nicht richtig in der Lage sind, das Interesse, was sie verfolgen, auch so einzusetzen, dass alle was davon haben. Diese Sorte Argument ist ja in der Wirtschaftskrise in extenso breitgetreten worden. Es soll ja angeblich auch die Gier der Banken gewesen sein, die die Wirtschaft zerstört haben und nicht das ganz normale Bankgeschäft. Die Fehlanwendung des eigenen Interesses führt dazu, dass das eigene geschädigt wird. Und insofern würden alle was davon haben und alle gut fahren, wenn diese Zurückhaltung bei der Ausübung der eigenen Interessen erfolgt würde. Eine komische Art, für das eigene Interesse zu argumentieren und sich einzusetzen, wenn alle sich von ihrer Interessensdurchsetzung verabschieden würden und sich auf den Standpunkt der Harmonie stellen würden, dann käme auch meins zum Zug. Man blickt quasi ideell von oben, vom Standpunkt eines gelungenen gesellschaftlichen Ausgleichs, auf das eigene Interesse und klagt dessen Geltung ein im Rahmen eines solchen Ausgleichs. Und das ist dann auch der Vorwurf übrigens, ein sehr eigentümlicher Vorwurf, den man an die Politik oder auch an die eigenen Gegenspieler vorzubringen hat. Pflichtvergessenheit heißt der Vorwurf. Das eigene Interesse bringt man vor, als das wird deswegen geschädigt, weil die andere Seite ihrer Pflicht nicht nachkommt, es zu berücksichtigen. Es ist deswegen auch kein Wunder, dass diese Argumente, Missmanagement, Gier und so fort, immer dann auf den Tisch kommen, wenn der Schaden eingetreten ist, in Situationen, wo er auch gar nicht mehr abgewendet werden kann und soll, sondern wo man sich nur noch einen kritischen Reim darauf machen will, warum das eigene Interesse wieder mal nicht zum Zug gekommen ist. Mit dieser Sorte Kritik verteidigt man überhaupt nur noch den Glauben, dass das eigene Interesse irgendwie in dieser Gesellschaft ein Plätzchen hätte oder haben müsste. Und dazu passend ist es ja dann auch, wenn bei einer Betriebspleite Gewerkschaften Särge durch die Straßen tragen, dann demonstrieren sie genau diesen Standpunkt. Das wäre doch nicht nötig gewesen, Leute. Jetzt bleibt uns nur jammern und klagen. Jetzt ist ja das Kind in den Brunnen gefallen. Soweit bringt es die demokratische Kritikkultur. Nochmal zurückbezogen auf den Ausgangspunkt. Hier kritisieren Leute, denen es selbstverständlich ist, dass sie in Wahrheit nichts zu sagen haben, dass sie über die Weltenläufe nicht bestimmen, dass sie nicht über die gesellschaftlichen Mittel verfügen, ihren eigenen Interessen Geltung zu verschaffen. Im Unterschied zu den Herrschaften in den Betriebsleitungen und in den Politiketagen. Das ist der Ausgangspunkt. Deswegen gibt es ja Kritik, deswegen gibt es ja Unzufriedenheit. Von der Tatsache her, dass man seine eigenen Lebensverhältnisse nicht selber bestimmt, sondern von anderen vorgesemmelt bekommt und sich auf sie einstellen muss. Aus diesem Sachverhalt, aus diesem praktischen Ausgangspunkt, der nun mal so tatsächlich existiert, zieht diese Sorte Kritik einen sehr verkehrten und sehr affirmativen Schluss. Deswegen, weil man nun mal in dieser Lage ist, kann und soll und darf Kritik in gar nichts anderem bestehen, als auf die da oben, auf die Mächtigen zu blicken, und von denen einzufordern, dass sie doch bitteschön im Interesse einer wahren Gemeinschaft von allen handeln sollten. Selbst ist man Opfer, Geschädigter, von den Entscheidungen anderer abhängig. Das ist so. Das Bemerken, dass das eigene Interesse im praktischen Verkehr wenig bis nichts zählt, ist der ganze Ausgangspunkt. Landen tut die Kritik in der prinzipiellen Anerkennung dieses Unterworfenseins unter die Entscheidung anderer und in dem unterwürfigen Antrag, dass sie sich doch deswegen um einen zu kümmern hätten. Einfach gar nicht kritisieren, einfach die Klappe halten will man auch nicht, aber offenbar auch nicht mehr loswerden, als dass man sich prinzipiell schlecht behandelt fühlt, wenn die oben einen nicht so berücksichtigen, wie es einem eigentlich zusteht. Es ist nur so, dass einem diese Antragstellertour, wir wollen doch von euch gar nicht mehr, als dass unser Interesse in dem Gesamtgetriebe der Gesellschaft auch vorkommt. Mehr wird gar nicht verlangt. Dass auch diese Stellung nicht einfach von denen gelten gelassen wird, die das Sagen haben. Wenn gesellschaftliche Gruppen, wenn Gewerkschaften so antreten, dann wissen sie immer noch ein völlig unschlagbares Argument gegen den Standpunkt. Und das ist der, ja, tut uns schrecklich leid, Leute, aber der Schaden war nun mal leider unvermeidbar. Uns geht es ja auch um Interessensharmonie, uns geht es ja auch darum, dass alle Interessen zum Zuge kommen. Aber wie die Dinge nun mal stehen, müssen wir euch leider mitteilen, dass das in diesem Fall wirklich überhaupt nicht ging. Das ist übrigens der Grund, warum die Krise so ein Totschlägerargument gegen Kritik ist. Für sich genommen könnte man ja denken, naja, ein gesellschaftlicher, ökonomischer, politischer Zustand, wo der Kapitalismus selbst an sich vorführt, wie wenig es ihm um irgend so etwas wie Lebensunterhalt der Leute geht, wie sehr er sich nur dem Zweck verpflichtet sieht, und zwar sowohl die Politik als auch die Wirtschaft, Kapital zu vermehren und diese Kapitalvermehrung wieder in Gang zu kriegen. Man könnte ja denken, das wäre eine Gelegenheit zu sagen, da sieht man es mal, so geht es hier zu. In Wahrheit, von dieser Sorte Kritik her, es geht doch um Interessensharmonie. Es geht doch darum, dass wir uns einbringen können in die Gesellschaft, wie sie geht und steht, ist für diese Sorte Kritik wirklich die Krise das absolute Totschlagsargument, weil Krise sagt ja, schaut her Leute, geht nicht. Das, was ihr wollt, können wir nicht. Seht ihr doch, funktioniert doch nicht. Wir müssen erstmal die Banken wieder in Ordnung bringen. Wir müssen erstmal wieder das Wirtschaftswachstum hinkriegen. Ja, eure Anliegen mögen ja gut und richtig sein, aber im Moment, die Macher, die diese Gesellschaft organisieren, berufen sich einfach ganz platt auf die von ihnen selbst hergestellten Zustände und verweisen Kritiker wirklich mit dem Argument in ihre Schranken, dass die Welt nun einmal so ist, wie sie ist, und dass dann, wenn der wirkliche Zweck dieser Gesellschaft, Wachstum, Kapitalvermehrung, nicht geht, auch jedes andere Interesse sein Recht verloren hat und das Argument zieht, weil mehr wollte man ja auch nicht gesagt haben, als dass man in dieser Gesellschaft sein Interesse auch anmelden können wollen. Jetzt habe ich mal die Reihe meiner Modalverben vergessen. Können dürfen wollte. Insofern findet die Kritik an dieser Stelle einen von ihren gerechten Enden und ihren gerechten Konter. Es gibt aber noch einen Übergang aus diesem Standpunkt, und den will ich überhaupt nicht unterschlagen, weil der auch konsequent ist, ein Übergang dazu, nämlich, dass die Kritik dann ausdrücklich gemein wird.